SWR 2 Forum.
Heute zum Thema: Verändern Erfahrungen unser Erbgut, die Erkenntnisse der Epigenetik, im Studio Gabor Pahl. Was wir essen, wie wir uns bewegen, aber auch wie wir leiden, all das kann unser Erbgut beeinflussen. Erfahrungen können Gene aktivieren oder deaktivieren. Das jedenfalls ist die zentrale Botschaft der Epigenetik. Ein Fachgebiet, das seit Jahren als große biologische Revolution gefeiert wird, aus mehreren Gründen. Die Epigenetik verändere unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit, denn nun könne man zum Beispiel endlich erklären, wie und warum frühkindliche Erfahrungen ein ganzes Leben prägen können. Besonders aufregend finden Biologen aber noch etwas anderes, nämlich die Vorstellung, dass wir die Erfahrungen über das Erbgut auch an die nächste Generation vererben. Das würde der klassischen Evolutionslehre widersprechen und wäre die eigentliche Revolution. Ob die bisherigen Forschungen diese Schlüsse zulassen, auch darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit dem Evolutionsbiologen Professor Axel Meyer, mit der Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina Berndt und mit Dr. Peter Spork, Biologe und Autor inzwischen mehrerer Bücher zur Epigenetik. Das jüngste ist gerade erschienen. Es heißt: Gesundheit ist kein Zufall, wie das Leben unsere Gene prägt. Herr Spork, bevor wir über die Gesundheit reden, erstmal zur Epigenetik als solcher. Können Sie das mal in einem Satz zusammenfassen? Was dachte die Wissenschaft bisher? Was sagen die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik?
Die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik besagen, dass unsere Gene reguliert werden können, dauerhaft reguliert werden können mit Strukturen, die an und neben den Genen setzen und wie Schalter oder Dimmer die Aktivierbarkeit der Gene verstellen. Also sie entscheiden darüber, welche Gene eine Zelle benutzen kann und welche nicht. Und das ist eben dann genau, wenn in der frühen Kindheit irgendwas passiert, also ein Umwelteinfluss da ist, ein Stress oder auch eine gute Eltern-Kind-Bindung, dann prägt das die Zellen und diese Prägung bleibt mitunter zeitlebens erhalten. Und das ist das Spannende dabei. Früher dachte man, dass solche Dinge eher genetischen Ursprungs sind. Also sagen wir mal Depressionen, die in Familien gehäuft auftauchen, dass die vor allem auf das Vorhandensein bestimmter Depressionsgene zurückzuführen sind. Die Epigenetik lehrt uns jetzt, dass die Aktivierbarkeit der Gene, das Gedächtnis der Zellen dabei auch eine ganz gewichtige Rolle spielen.
Sie verdeutlichen dieses Prinzip in Ihrem Buch mit einem Experiment am Anfang des Buchs. Da geht es um Versuchspersonen, die ein spezielles Fahrradtraining machen, ein sehr einseitiges Fahrradtraining. Beschreiben Sie mal das Experiment.
Ja, das ist ganz spannend. Das ist am Karolinska-Institut in Stockholm gemacht worden. Da mussten Probanden 3 Monate lang 5-mal die Woche 45 Minuten auf einem speziellen Ergometer strampeln. Die taten das immer nur mit einem Bein. Nur das rechte Bein wurde trainiert und das linke Bein wurde nicht trainiert. Und dann konnte man das sehr elegant, weil wir haben die Kontrolle in der gleichen Versuchsperson. Sie können jetzt das trainierte und das untrainierte Bein vergleichen. Und da finden sich tatsächlich an über 4000 Genen in den Muskelzellen, in den Fettzellen, Veränderungen an diesen epigenetischen Schaltern und Dimmern. Das heißt, so etwas wirkt nicht nur auf einzelne Gene, sondern auf ganze Genregulationsnetzwerke. Und das verändert die Zellen, verändert ihren Stoffwechsel, verändert die Art, wie sie Energie verbrennen, verändert die Art, wie Fett Energie abspeichert. Und das ist ja genau das, was wir im Grunde mit so einem Training bewirken wollen. Das heißt, hier sieht man sehr schön, die Epigenetik beschäftigt sich im Grunde mit den Dingen, die uns wirklich interessieren, wenn wir unseren Lebensstil verändern, wenn wir unsere Ernährung vielleicht umstellen oder wenn wir uns mit psychischen Dingen beschäftigen, wenn wir Psychotherapie machen und so.
Professor Axel Meyer ist Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz. Er gehört zu den Wissenschaftlern, die selbst auch Experimente mit diesen Fragen durchführen. Herr Meyer, ist die Epigenetik aus Ihrer Sicht so eine Revolution?
Sicherlich. Sie fordert uns heraus, als Evolutionsbiologen alte Dogmen in Frage zu stellen. Aus evolutionsbiologischer Sicht wird es natürlich nur dann relevant, wenn diese Trainingseffekte auf die nächste Generation weitergegeben wird. Denn das ist natürlich die Sache, die mich als Evolutionsbiologe interessiert. Die alte Frage: Kann eine Veränderung eines Körpers in einer Lebensphase an die nächste Generation weitergegeben werden? Also, um salopp zu sagen, haben die Kinder von Arnold Schwarzenegger mehr Muskeln bei der Geburt oder nicht?
Und haben sie?
Nein.
Kommen wir später noch darauf zu sprechen, warum Sie da skeptisch sind. Dr. Christina Berndt ist Biochemikerin. Sie arbeitet in der Wissenschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Frau Berndt, die Epigenetik ist ein Forschungsgebiet, das sich populärwissenschaftlich offenbar gut verkauft. Herr Spork hat jetzt schon das 2. Buch darüber geschrieben. Auf den Wissenschaftsseiten der Zeitungen finden sich auch etliche Schlagzeilen. Übergewicht verändert das Erbgut, Mäuse vererben schlechte Erinnerungen. Handelt es sich um einen Hype oder tatsächlich um ein neues Weltbild?
Diese Forschung ist unglaublich spannend. Insofern ist so ein bisschen Hype sicher gerechtfertigt. Wie wir das alles bewerten müssen, können wir sicherlich erst in ein paar Jahrzehnten sehen. Das war ja im Grunde in der Genforschung das Gleiche, nicht? Wo man sehr vollmundig um die Jahrtausendwende die Entschlüsselung des Humangenoms verkündet hat und dann dachte, damit ist jetzt alles erklärt. Man hat den Bauplan des Menschen und musste dann feststellen, so viel erklärt das gar nicht. So könnte es natürlich sein, dass wir in ein paar Jahrzehnten auch sagen, na gut, von der Epigenetik haben wir jetzt auch zu viel erwartet. Aber grundsätzlich an dieser Stelle würde ich sagen, ist es wirklich eins der spannendsten Forschungsgebiete, das wir haben in diesem biowissenschaftlichen Bereich. Denn wir sehen jetzt erstmals, die Gene bestimmen uns gar nicht so sehr, sondern unser Leben verändert auch unsere Gene. Und das hat natürlich sehr viele Hoffnungen und Chancen auch.
Wenn Sie sagen, das Leben verändert die Gene, also die DNA bleibt ja dieselbe, also die berühmten Bausteine des Lebens ändern sich nicht durch Umwelteinflüsse. Aber was sich ändert, ist eben die Art, wie die Gene verpackt sind. Wie genau funktioniert dieser Prozess?
Ja, das ist tatsächlich eine richtige chemische Reaktion. Unser Erbgut ist ja ein riesiges Molekül, nichts anderes. Und die Gene sind Teile davon. Durch die Epigenetik finden Veränderungen am Erbgut statt. Es werden wirklich kleine chemische Reste da an- oder abgebaut. Ganz häufig sind das winzige Methylgruppen, 1C und 4H-Atome, mehr nicht. Und die sorgen eben für diese Aktivierbarkeit der Gene, die Herr Spork schon beschrieben hat.
Herr Spork, bedeutet das jetzt, alles, was wir machen, verändert sofort auch das Erbgut in den Zellen?
Davon muss man im Grunde ausgehen, aber das heißt nicht, dass alles, was wir machen, das Erbgut dauerhaft verändert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also man kann tatsächlich messen, wenn Sie einen Stresstest mit einem Menschen machen, dann verändert sich schon 10 Minuten später im Blut die Epigenetik um das Gen für den Oxytocin-Rezeptor, also für ein Hormon, was wichtig für soziale Bindungen ist und solche Sachen. Aber Sie können davon ausgehen, eine Stunde später ist dieser Effekt wieder weg. Das heißt, die Epigenetik ist nicht so starr, wie man sie sich lange vorgestellt hat. Aber die Zellen sind permanent ja dabei zu arbeiten. Wir denken bei Genen oft daran, dass sie nur für die Vererbung, für die Evolution wichtig sind. Aber die Hauptaufgabe der Gene ist ja, dass sie in den Zellen, in unseren 30 Billionen Zellen, permanent aktiv sind und unseren Stoffwechsel steuern. Und wenn solche Dinge jetzt aber immer wieder passieren, wenn ich diesen Stresstest permanent wiederhole zum Beispiel, oder ich in einer extrem, also toxischen Stresssituation mich lange befinde, dann schreiben sich diese epigenetischen Strukturen irgendwann so fest, dann werden sie so festgezurrt, dass die Zelle sich dauerhaft verändert.
Also wenn wir jetzt an die armen Fahrradfahrer von vorhin denken, die ein einseitiges Fahrradtraining gemacht haben, wie lange dauert es, bis die beiden Beine wieder sozusagen auf dem gleichen Stand sind? Weil es ist ja auf Dauer nicht so gesund, wenn das eine Bein nicht nur kräftiger ist, sondern auch einen anderen Stoffwechsel hat als das andere.
Ja, das wurde jetzt in dieser Studie nicht untersucht und das ist natürlich auch hochindividuell verschieden. Also diese Studie wurde auch mit untrainierten Menschen gemacht. Wenn Sie das Gleiche mit Menschen machen, die sowieso schon trainiert sind, dann werden Sie nicht so ausgeprägte Effekte haben natürlich. Und dann wird es auch nicht so schnell zurückgehen. Also die Epigenetik ist eine sehr junge Wissenschaft und vieles davon muss auch erst noch erforscht werden. In der Theorie ist es so, dass je intensiver und stärker ein Reiz ist und je häufiger er sich wiederholt, desto fester schreibt er sich sozusagen fest in den Zellen und desto schwieriger ist es letztlich auch, dass er später wieder verschwindet. Die Grundbotschaft aber, dass alles, was wir tun und alles, was die Umwelt mit uns tut, irgendwo die Regulation unserer Gene beeinflusst und das vielleicht auf Dauer, das ist das Sensationelle, das Revolutionäre an diesen Ergebnissen.
Wenn wir heute darauf blicken, sagen wir natürlich, ach ja, doch eigentlich logisch, dass sich die Gene auch verändern oder das Erbgut verändert durch unser Leben. Aber früher hat man das ja ebenso nicht gesehen. Natürlich wusste man auch, die Muskeln werden trainiert, da muss sich irgendwas ändern. Aber man dachte, das sind vor allem Stoffwechselprozesse. Und heute weiß man eben, wie tief das in die Erbinformation geht. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen ein alter Streit, der jetzt vielleicht geschlichtet wird. Ja, der von den Genetikern, die in den 80ern dachten, sie haben jetzt eben den Bauplan und die Anleitung für den Menschen. Und dann gab es auf der anderen Seite die Alt-68er, die schon immer gesagt haben, kann doch alles gar nicht sein, dass das in den Genen festgeschrieben ist. Wir wissen doch, wie stark die Macht der Pädagogik ist, dass wir Menschen verändern können, trotz starker Prägung und trotz ihrer Gene. Und jetzt wissen wir heute, ja, das greift ineinander, weil eben die Gene uns nicht bestimmen bis ans Ende unserer Tage.
Ja, ich würde auch gerne ganz kurz was dazu antworten, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. dass die Dinge in der Gegenwart unseren Stoffwechsel verändern, ist ja trivial. Das tut eigentlich, wenn ich einen Schokoriegel esse, dann verändert sich der Insulinspiegel. Das ist logisch. Das Spannende an der Epigenetik ist ja, dass diese Dinge das Gedächtnis der Zellen verändern und auf Dauer nachwirken können. Ich möchte ein kurzes Beispiel nennen. Ein Kollege von Herrn Meyer in Konstanz, Herr Radke, der hat gemessen bei 10- bis 19-jährigen Kindern epigenetische Veränderungen in Blutzellen, die damit korrelierten, dass deren Mütter während der Schwangerschaft misshandelt oder missbraucht worden waren oder starke Gewalterfahrungen ausgesetzt waren. Und das ist eine ganz andere Dimension. 10 bis 19 Jahre später merken sie, dass da etwas noch im Gedächtnis geblieben ist, in diesem molekularen Gedächtnis.
Das war Teil seiner Doktorarbeit in meinem Labor von Karl Radke. Genau, das ist eine der Studien, die wir zur Epigenetik gemacht haben.
Führt denn die Epigenetik auch zu Erkenntnissen, die jetzt bei uns im Alltag eine Rolle spielen? Also, dass es jetzt gut ist, in einem gewissen Ausmaß sich fit zu halten, zu trainieren, das ist ja eigentlich nichts Neues. Also, das wussten wir vorher. Was folgt jetzt aus der Epigenetik für unseren Lebensstil?
Für uns folgt daraus, dass wir merken, wir haben einen Einfluss, der geht weit über die Gegenwart hinaus. Und wir sind nicht sozusagen Marionetten unserer Gene. Wo man früher eben Diabetesgene, Depressionsgene gesucht hat, da weiß man jetzt, diese Dinge sind veränderbar. Es sind Schalter und Dimmer betroffen, die man auch wieder umstellen kann. Das heißt nicht, dass man jetzt rückwirkend gucken kann, was haben meine Eltern, was haben meine Großeltern alles falsch gemacht und denen Schuld zuweisen kann, weil vieles von diesen Prozessen ist natürlich auch zufällig. Aber was man jetzt weiß, ist, dass man für die Zukunft ganz viel verändern kann. Wir wissen, Prävention ist unerhört wichtig und sie muss ganz früh ansetzen. Wir müssen Eltern, werdende Eltern und Kinder unterstützen. Wir müssen ihnen helfen, wir müssen ihnen Freiräume verschaffen, damit sie in eine möglichst positive Umwelt hineinwachsen und gedeihen. Und
wobei, wenn Sie sagen, bisher dachte man, Depressionen seien genetisch bedingt, also ich meine auch diese Erkenntnis, dass frühkindliche Erfahrungen Auswirkungen haben auf das ganze Leben, ist jetzt auch nichts grundsätzlich Neues.
Nein, natürlich. Also epidemiologisch waren viele dieser Sachen schon bekannt. Man wusste auch, dass Menschen, die in ihrer Kindheit misshandelt worden sind, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit später auch häufiger als andere zum Beispiel Kinder misshandeln oder umgekehrt, um mal ein positives Beispiel zu bringen. Man wusste schon, dass eine ganz stabile Eltern-Kind-Bindung einen Menschen später im Leben resilienter macht. Das Spannende ist jetzt, sie können diese Dinge messen. Und sie können messen, das gibt es inzwischen auch schon Studien zu, ob Psychotherapie Erfolg hat oder nicht. Und das ist etwas völlig Neues, das revolutioniert die ganze Biopsychologie. Sie reden nicht mehr entweder über Biologie oder Psychologie oder Soziologie oder Einfluss von Kultur, sondern sie reden über alles gemeinsam, weil sie das biologische Substrat gefunden haben, wo diese Dinge praktisch wirken.
Die praktische Anleitung momentan ist sicher relativ gering, die sich aus dieser Forschung ergibt, weil, wie Sie jetzt auch schon angeführt haben, nicht viele Erkenntnisse hatte man früher auch aus anderen Bereichen. Man wusste nicht, dass das mit epigenetischen Prozessen zu tun hat, aber es ist klar, ich soll mein Kind nicht schlagen, das weiß ich auch so. Die Epigenetik zeigt nochmal sehr viel genauer, warum nicht, weil es da dann nämlich gewisse Mechanismen gibt. Aber das Spannende ist tatsächlich das, was in der Zukunft alles möglich sein wird, wenn sich diese Forschung erhärtet. Nämlich zum Beispiel, dass man auch schaut, welche Menschen sind denn besonders sensibel? Wer wird Feuerwehrmann oder wer wird's besser nicht, weil er sonst womöglich in einer schwierigen Situation ganz schwere Traumata erleidet? Man könnte vielleicht eines Tages sogar mit Medikamenten gegen die epigenetischen Prozesse vorgehen, die zu schweren Traumata führen, indem man rechtzeitig Substanzen gibt, die dann eben diese Methylierungen verhindern oder verstärken, je nachdem. Das sind alles Visionen, die sehr, sehr spannend zu erforschen sind.
Wenn Sie sagen, man kann untersuchen, wer besser Feuerwehrmann wird und wer nicht, meinen Sie dann, indem man in irgendwelche Gene guckt oder indem man in irgendwelche Zellen hineinguckt, in die Köpfe von den Feuerwehrleuten? Oder?
Ja, tatsächlich in die Moleküle, also in das Erbgut und seinen Zustand. Denn man sieht eben, dass Traumatisierungen auch Veränderungen an Genen verursachen, also die Aktivierbarkeit der Gene verändert wird. Und man deshalb schon sieht, aha, diese Menschen, die mal was Schlimmes erlebt haben, vielleicht weil sie geprügelt wurden oder weshalb auch immer, die sind ihr ganzes Leben lang eigentlich empfindlicher. Und das kann man an diesen epigenetischen Veränderungen ablesen, soweit man das heute sagen kann. Wenn sich das so bestätigt, kann ich natürlich auch sehen, aha, das sind besonders sensible Personen.
Ja, genau. Also das Teil dieser Studien, die wir mit Thomas Elbert in Konstanz machen, der an Kindersoldaten und traumatisierten Menschen aus Kriegsgebieten forscht, haben wir eben an diesen Themen zusammengearbeitet, an pränatalen Stresssituationen und wie sich das in epigenetischen Veränderungen bei diesen Kindern, deren Mütter während deren Schwangerschaft misshandelt wurden, nicht auswirkt. Aber das Spannende ist eben auch, wie Frau Berndt schon angesprochen hat, dass es auch dort Variationen gibt. Und das natürlich auch eine Frage ist, an der das Militär interessiert ist. Nicht nur die Bundeswehr, auch das amerikanische Militär will wissen, welche Soldaten werden wie auf Stressreaktionen reagieren. Kommen sie mit PTSD, also posttraumatischer Stresssyndrom, zurück oder werden sie trotz der Gräueltaten, die sie begangen haben oder gesehen haben, wieder funktionierende Mitglieder der Gesellschaft werden können? Und da ist es eben eine Kombination von dem genetischen Grundgerüst, wenn Sie so wollen, also der üblichen Genetik, die wir seit Jahrzehnten betreiben, und dem Wechselspiel mit epigenetischen Faktoren. Und da versucht man eben anhand von Genanalysen vorherzusagen, dieser Mensch wird als Soldat besser in Anführungsstrichen oder schlechter funktionieren.
Herr Spork, Sie haben ja vorhin bei den Fahrradfahrern gesagt oder generell gesagt, dass kurzfristige Umwelteinflüsse zwar auch wirken auf die Epigenetik in den Zellen, aber dann auch genauso schnell wieder verschwinden. Bei einem einzelnen Trauma müsste das doch dann eigentlich auch sein, aber ist es dann nicht? Also wir wissen ja, es gibt Traumata, die Menschen wirklich über Jahrzehnte verändern, auch wenn es nur Einzelereignisse waren. Wie würde das zusammenpassen?
Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Das ist gerade in dem Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen ziemlich gut untersucht. Das Risiko, eine posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen, steigt umso mehr, je häufiger ein Trauma sich wiederholt. Deshalb werden heutzutage zum Beispiel so Soldaten aus Kriegseinsätzen sehr viel schneller wieder zurückgeholt, damit sie nicht mehrfach auf ähnliche Weise traumatisiert werden. Gleichzeitig gibt es aber auch einzelne Traumata, die so heftig und intensiv sein können. Also der Lokführer, dem sich einmal jemand vor den Zug geschmissen hat, das reicht dann oft, dass er dieses Trauma, also diese Störung entwickelt, weil es auch immer wieder von ihm rekapituliert wird, in Träumen wieder geträumt wird, diese Dinge und so. Also die Wiederholung ist schon sehr, sehr wichtig. Aber Sie reden hier ja auch über ein extrem krasses Beispiel. Also Traumatisierung ist halt extrem. Und für uns und in unserem Alltag gelten ja ganz andere Dinge. Zum Beispiel mache ich eine schnelle Diät und nehme mich ganz schnell ab. Dann wird es den Jojo-Effekt geben und ich bin danach wieder womöglich dicker als vorher.
Also das heißt, der Jojo-Effekt ist auch epigenetisch begründet?
Na, im Grunde schon. Zumindest kann man ihn jetzt mit Hilfe der Epigenetik sehr gut erklären. Alle Zellen, die in diesen Stoffwechselprozessen beteiligt sind, die sind ja auch in einem gewissen Programm. Und wenn ich jetzt einfach gegen dieses Programm mit einer Radikalidee anarbeite, dann wollen die Zellen hinterher wieder in den alten Zustand zurück, weil es mir nicht gelungen ist, die umzuprogrammieren. Wenn ich aber ganz langsam und kontinuierlich daran arbeite, dass ich auf ein halbes Jahr, auf ein Jahr hin versuche, mein Bewegungsverhalten zu verändern, meine Ernährung leicht umzustellen, dann wird das sehr wahrscheinlich einen viel, viel größeren Effekt haben und keinen Jojo-Effekt auslösen. Dann gelingt das. Und das Spannende ist tatsächlich, dass wir diese Sachen, die wir vorher nur theoretisch wussten, jetzt erforschen können. Und das verschafft uns auch eine ganz, ganz große Freiheit, weil wenn wir diese Prozesse erst verstehen, dann können wir auch selbstständig und bewusst damit umgehen und handeln.
Sie gehen ja in Ihrem Buch noch einen Schritt weiter und sagen, es muss eigentlich zu einem komplett neuen Verständnis von Gesundheit und Krankheit führen. Wie meinen Sie das?
Ja, wenn Sie heute Menschen fragen, was ist Gesundheit, sagen die meisten, das ist die Abwesenheit von Krankheit. Das ist es definitiv nicht, denn Sie können gleichzeitig krank und gesund sein. Also wenn Sie einen Schnupfen haben, ist es Ihre Gesundheit, die dafür sorgt, dass Sie schnell wieder fit sind. Wenn Sie sich ein Bein gebrochen haben, ist es Ihre Gesundheit, die dafür sorgt, dass das schnell zusammenwächst. Gesundheit ist ein Zustand, sagt die Weltgesundheitsorganisation, der unermesslichen Wohlbefindens. Das ist natürlich eine Utopie, die kann keiner erreichen. Und ich glaube, es ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass wir immer einem Gesundheitsideal zustreben, was wir im Grunde nur für Sekundenbruchteile erreichen können, dass wir uns einfach rundum glücklich und wohlfühlen und schmerzfrei sind. Mein Blick ist ein anderer und das hat mich eben tatsächlich diese Beschäftigung mit der Epigenetik gelehrt, dass Gesundheit permanent an uns dran ist. Am besten gesagt hat es Georges Canguilhem, ein französischer Medizinphilosoph, der hat gesagt, Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Und da sind wir bei der Epigenetik. Epigenetik ist permanente Anpassung an Umweltbedingungen, an wechselnde Umweltbedingungen. Und nur ein Organismus, der das kann, dass er sich immer wieder auf neue Belastungssituationen einstellt, der ist gesund.
Aber auch diese Ansicht hätte man vertreten können ohne Epigenetik, oder?
Aber natürlich, Herr Kangilem hat das, glaube ich, 1943 schon formuliert. Also bevor man überhaupt wusste, wie Gene aussehen, geschweige denn, wie epigenetische Schalter aussehen, das ist ja genau der Punkt. Aber das war immer umstritten. Es hat noch 2009 riesige Diskussionen unter Medizinern ausgelöst. Und jetzt die Epigenetik zeigt uns einfach, das ist nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft einfach ein unglaublich vernünftiger Blick auf die Dinge.
Kann ich vielleicht als Evolutionsbiologe vielleicht noch was einfügen? Ich glaube, die Epigenetik ist natürlich auch ein Teil der Genetik, wo die natürliche Selektion über viele Generationen hinweg selektiert hat, wie weit der Organismus auf die Umwelt reagieren kann oder auch nicht. Also zum Beispiel bei den Studien, die Herr Spork zitiert hat aus meinem eigenen Labor, wo es um die epigenetischen Veränderungen von Kindern geht, die gestresst wurden. Es ist nicht klar, ob wirklich Verhaltensänderungen daraus resultieren und wenn ja, ob diese Verhaltensänderungen adaptiv sind, in dem Sinne, dass sie zu einer höheren Fitness führen würden. Würden die Kinder, die epigenetische Modifikationen durch den Stress ihrer Mutter während der Schwangerschaft erfahren haben, dann Verhaltensänderungen zeigen und sind diese Verhaltensveränderungen nützlich oder adaptiv in dem Sinne, dass sie mehr Kinder haben werden in der Zukunft. Und da würde ich als Evolutionsbiologe argumentieren, dass unser Genom, unsere genetischen Instruktionen eben über viele Generationen hinweg so selektiert wurden, dass wir gesund bleiben, dass wir Parasiten und Krankheiten widerstehen oder gesund werden können. Also in einem Buch, das ich vor einem Jahr veröffentlicht habe, habe ich einen Untertitel geschrieben, wie Gene unser Leben bestimmen, wo ich geschrieben habe, dass ein Großteil unseres genetischen Schicksals vorgegeben ist durch die Gene, die wir von unserem Vater und unserer Mutter bekommen haben. Und Frau Berndt hat einen interessanten Kommentar gemacht, in dem diese, ist wahrscheinlich die alte kulturelle Debatte im Nature versus Nature, also Kultur gegen Gene, was ist stärker, Gene oder Kultur? Und ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Das hängt immer von der bestimmten Frage oder der bestimmten Krankheit, über die wir reden, ab. Also zum Beispiel, letzten Freitag, werden wir alle Beteiligten wissen, hat Bernd Vogelstein wieder eine Studie in Science veröffentlicht, wo gesagt wurde, dass 2/3 aller Krebsursachen Zufall sind. Egal wie gesund sie sich ernährt haben oder wie umsichtig sie Sport getrieben haben, sie haben einfach Pech gehabt oder eben nicht Pech gehabt, wo Epigenetik keinen Unterschied macht, soweit wir wissen.
Ja, ich habe die Studie natürlich auch gelesen, ist klar. Man muss unterscheiden zwischen Zufall und Wahrscheinlichkeit. Wenn ich einen Lottogewinn mache, dann ist das zufällig. Ich habe Glück gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Lottogewinn mache, ist aber extrem niedrig. Und so ähnlich ist es mit dieser Betrachtung hier auch. Das Auftreten dieser Krebserkrankung ist zwar zufällig, also wenn ich es groß, über große, viele Bevölkerungen weg betrachte, epidemiologisch, statistisch auswerte, ist es zufällig. Aber für das Individuum hat es natürlich die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen, dass dieses zufällige Ereignis eintritt. Und das ist eine andere Ebene, als wenn ich rauche und dieser Lebensstilfaktor Nikotinkonsum direkt mein Lungenkrebsrisiko erhöht. Das ist praktisch, das ist diese 40% Krebserkrankungen, die direkt auf Lebensstilfaktoren zurückzuführen sind. Was ja im Übrigen auch eine hohe Zahl ist. Wenn ich weiß, durch eine gesunde Lebensweise kann ich mein Krebsrisiko um 40% senken, dann ist das auch schon sehr hoch, finde ich. Vielleicht ganz kurz das Hintergrund dieser Studie. Es geht darum, wie häufig sich Stammzellen teilen. Und mit jeder Teilung der Stammzellung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit in dem Fall wieder, dass das ein zufälliges Ereignis eintritt, was zu Krebs führt. Und es gibt natürlich Reparaturmechanismen in Zellen, die dagegen anarbeiten. Und die kann ich wiederum über meinen Lebensstil auch beeinflussen. Und darüber verschiebe ich die Wahrscheinlichkeit, mit der das zufällige Ereignis Krebs eintritt. Wenn ich dann trotzdem irgendwann mal Krebs kriege und noch so gesund gelebt habe, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann muss ich das auch akzeptieren.
Frau Berndt. Aber Sie konnten sich Ihre Eltern nicht aussuchen und das ist das größte Krebsrisiko.
Naja gut, das sind ja nicht die zufälligen. Da reden wir über Krebsgene jetzt, wie Brustkrebsgene, also familiären Brustkrebs zum Beispiel. Das ist natürlich noch mal ganz was anderes. Es gibt natürlich Erbkrankheiten, die sind aber relativ selten und über die rede ich in meinem Buch auch kaum, weil da geht es um Volkskrankheiten, Alterskrankheiten, diese häufigen komplexen Krankheiten und dazu gehören ja auch die allermeisten Fälle von Krebs.
Frau Berndt, dieser neuen Sicht auf die Gesundheit, können Sie sich der anschließen, die Herr Spork vertritt?
Ja, ich kann mich der im Prinzip anschließen. Ich sehe das auch so, dass man sagen kann, wir haben letztlich immer ein Gutteil davon in der Hand. Klar, das kann man nicht so schwarz-weiß sehen. Herr Spork hat eben schon die Krebsgene für die ganz durchschlagenden Krankheiten wie eben diesen erblichen Brustkrebs angeführt. Wir können nicht sagen, wir haben letztlich überall noch ein bisschen Einfluss drauf. Manches ist einfach von der Genetik her so durchschlagend, dass das Krebsrisiko so wahnsinnig erhöht ist, dass wir da mit unserem Lebensstil nicht mehr weit kommen und man eben so ganz krasse Methoden bedenken muss, wie Brustamputation, um so einer Krankheit zu entkommen. Aber ansonsten muss man sagen, ganz viel hat eben damit zu tun, wie wir leben und wie tatsächlich dann wieder unsere Veranlagung ist, mit Schwierigkeiten umzugehen, seien es Krebsgifte, seien es psychische Stressoren, die ja auch mitunter eine Rolle spielen. Und da kommt natürlich die Epigenetik dann rein.
Könnte sie mal irgendwann eine Rolle spielen in der Therapie?
Mit Sicherheit, ja. Die Psychotherapie hatten wir schon kurz angesprochen. Da gibt es schon jetzt immerhin nicht die Möglichkeit, aus manchen Studien zumindest, also gibt es erste Daten dazu, muss man sagen, vorherzusehen, aha, bei dem hilft so eine Psychotherapie und bei dem eher nicht. Also da wird sich sicher sehr viel tun, dass man eben tiefer in die Gene und den epigenetischen Status der Zellen guckt und dann sagt, bei dem Menschen sollte man lieber diesen Weg gehen und bei dem anderen den anderen. Und bis hin zu diesen Posttraumapillen, von denen spricht zum Beispiel der Psychiater Florian Holzbohr hier aus München, dass man sagt, eines Tages wird das wahrscheinlich möglich sein, dass man Leute nach einem starken traumatischen Ereignis wie einem grässlichen Zugunglück oder ähnlichem, einem Terroranschlag in der Nähe, dann Tabletten gibt, die die epigenetischen Veränderungen beeinflussen können und so eine lebenslange Traumatisierung womöglich verhindern. Auch in der Therapie körperlicher Krankheiten ist das sicherlich möglich, da einzugreifen.
Es gibt ja auch schon erste epigenetische Krebsmedikamente, die eingesetzt werden, schon seit Jahren. Die verändern zum Beispiel die Methylierung an der DNA oder an den Histonen. Das sind Eiweiße, um die die DNA zur Verpackung aufgewickelt ist. Die werden eben, diese epigenetischen Schalter werden verstellt. Und das macht die Zellen, die Krebszellen oft ein Stück gutartiger und dann greifen oft klassische Antikrebsmittel besser als vorher, weil die Zellen weniger resistent sind.
Wir reden im SWR2-Forum über die Epigenetik, verändern Erfahrungen unser Erbgut. Und wir haben es schon ein paar Mal anklingen lassen. Es geht dabei auch um die Frage, ob wir die Erfahrungen, die wir machen, epigenetisch, also über unser Erbgut, dann auch an nächste Generationen weitergeben. Herr Meyer, auch dazu haben Sie Untersuchungen gemacht. Sie haben ja schon diese Beispiele geschildert mit den Kindern von traumatisierten Eltern. Wie sehen Ihre Untersuchungen da aus? Was haben Sie rausbekommen?
Da haben wir keine Ergebnisse dazu. Wir wissen nicht, über wie viele Generationen sich in diesem speziellen Fall das weitergibt. Wir machen im Moment gerade Experimente an Fischen, wo wir... Es gibt bestimmte Fischarten, die auch eine Art Plazenta haben, so wie wir Säugetiere, wo wir die Mutterfische, die schwangeren Mutterfische einem Stress aussetzen, indem wir sie Fressfeinde sehen lassen oder riechen lassen und schauen dann, wie sich das Verhalten der Mütter und deren Kinder verändert und sehen dann, dass Babyfische von gestressten Müttern schreckhafter sind beispielsweise und schauen dann auch nach, ob sich diese Effekte in den nächsten Generationen eher durch Mütter oder auch durch den Samen der Väter weitergibt. Und da haben wir auch noch nicht veröffentlichte Daten, die darauf hindeuten, dass auch der Samen diese Informationen über eine oder vielleicht zwei Generationen hinweg weitergibt. Das sind natürlich sehr spannende Fragen, die dann eben an die Grundfeste der Evolutionsbiologie gehen, die alte Frage zwischen Lamarck und Darwin, wie Veränderungen, die ein Organismus erfährt, die ja unbestritten innerhalb einer Lebenszeit passieren, ob und wie diese veränderten Baupläne dann möglicherweise an die nächsten Generationen weitergegeben.
Also um vielleicht, weil Sie diese beiden Namen jetzt ins Spiel gebracht haben, um das mal kurz zu erläutern, das machen wir ja gerne an diesem Giraffenbeispiel fest. Also Lamarck, der vor Darwin gelebt hat, war der Auffassung, Giraffen haben lange Hälse. Ich überspitze es jetzt etwas, weil sie sich immer mehr in Richtung der Früchte an den Bäumen gestreckt haben und sozusagen dieses Strecken, diese langen Hälse sich dann an die nächste Generation vererbt haben. Darwin meinte, so läuft das nicht, sondern Beispiel wieder Giraffen, könnte es so sein, das gibt eben zufällige Veränderungen im Erbgut, die dann bestimmte Giraffen, die dann zufällig längere Hälse bekommen, begünstigen, die bekommen mehr Nachwuchs und auf diese Weise setzt sich genau das Merkmal durch.
Dass die Variation, die in der Population vorhanden ist, ausgesiebt wird und dass die Giraffen, die längere Hälse hatten und mehr Nachfahren hatten.
So, oder ein anderes Beispiel, Sie haben ja vorhin das Schwarzenegger-Beispiel gebracht, also der Schwarzenegger-Kinder sind nicht unbedingt deswegen athletischer, weil ihr Vater viel trainiert hat. Meine Kinder sind wahrscheinlich auch nicht brauner, wenn ich mich lang in die Sonne lege und so weiter. Sagt die Epigenetik jetzt etwas anderes?
Nein, sagt sie nicht. Und ich finde, man muss an diesem Punkt auch unterscheiden zwischen der Evolutionsbiologie und der Biologie der Vererbung. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Die Evolutionsbiologie wird durch die Epigenetik nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft im Grunde nicht großartig verändert. Vielleicht kriegt sie eine Fußnote dazu. Aber die Biologie der Vererbung, die wird sehr wohl verändert, denn wir können Umweltanpassungen vererben. Das sieht man immer deutlicher, das sagt Ihnen fast jeder Epigenetiker hinter vorgehaltener Hand, dass das auch für Menschen gilt. Und es gibt unglaublich viel gut gemachte Studien inzwischen auch mit Säugetieren, mit Ratten, mit Mäusen, mit Meerschweinchen, die Belege dafür finden. Bei Pflanzen ist es sowieso unbestritten. Und zwar geht es darum, dass eben diese Anpassung nichts anderes ist, es, wenn ich besonders resilient bin, weil ich eine stabile Eltern-Kind-Bindung als kleines Kind erfahren habe. Zum Beispiel, dass diese Anpassung auf irgendeinem Weg zu meinen Kindern weitergegeben wird. Das tut sie auf jeden Fall auf dem ersten Weg der neuen sogenannten perinatalen Prägung. Das heißt, ich selber kümmere mich mit einer gewissen höheren Wahrscheinlichkeit um meine Kinder auch besser, baue auch eine stabilere Eltern-Kind-Bindung auf. Und das verändert die Kinder wieder molekularbiologisch. Das heißt, auch die nächste Generation ist biologisch verändert. Das würde ich auch als eine Art von biologischer Vererbung bezeichnen. Da ist vielleicht Herr Meyer anderer Meinung. Und jetzt kommt aber dieser andere Schritt, gibt es die sogenannte transgenerationelle epigenetische Vererbung. Also werden Informationen über meine Umweltanpassung, über das Stressniveau, das ich hatte oder die Ernährung, die ich gegessen habe, auch in den Keimzellen gespeichert, in den Eizellen bei der Frau oder in den Samenzellen beim Mann und so an die nächste Generation, vielleicht auch an die über- und überübernächste Generation weitergegeben. Und das ist bei Menschen noch nicht eindeutig belegt worden. Aber wie gesagt, bei Mäusen, Ratten, jetzt eben auch bei den Fischen, wie ich gerade gehört habe, ist man jetzt auch dabei. Ganz spannend. Sie können männliche Mäuse in früher Kindheit traumatisieren. Sie nehmen sie immer ihren Müttern weg, immer wieder. Und das ist ein schlimmes Trauma für die Mäuse. Und sie finden noch 3, 4 Generationen später bei ihren Nachfahren Verhaltensweisen, wie sie eher traumatisierte Mäuse zeigen, depressionsähnliches Verhalten und so etwas. Obwohl weder die Mütter noch die Kinder und die ganze Generation dazwischen jemals traumatisiert worden sind. Natürlich verschwindet nach und nach, wird dieses Merkmal immer schwächer, wenn sie die nicht wieder traumatisieren. Und jetzt sind wir bei der Evolutionsbiologie. Der Gentext wird ja nicht verändert, sondern nur die Regulation der Gene wird verändert. Und wenn der Umwelteinfluss nicht wiederkehrt in der nächsten Generation, dann verschwindet er wieder. Und deshalb ist die Darwin'sche Evolution absolut korrekt nach wie vor.
Bei Menschen ist das Ganze natürlich ungeheuer viel schwieriger zu belegen, nicht? Wir haben jetzt schon gehört, man guckt die Mäuse an und dann schaut man 4, 5 Generationen weiter. Das geht natürlich sehr fix bei Mäusen. Bei Menschen hat man 2 Probleme. Erstens dauern Generationen wahnsinnig lange, nämlich 30 Jahre oder 25. Und zweitens können wir Menschen natürlich auch nicht so gezielt irgendeinem Stress oder irgendeinem Umwelteinfluss aussetzen, um dann unsere Forschung zu machen. Von daher gibt's zu den Menschen sehr viel weniger Daten, aber die es gibt, auch da gibt es sehr, sehr spannende Forschung. Mich persönlich beeindruckt immer sehr diese Hungerwinterstudie aus den Niederlanden, wo eben im Jahr 1944, 45 im Krieg, in dem Winter sehr viele Niederländer schwer Hunger gelitten haben, weil ihnen die Deutschen die Versorgungswege abschnitten. Und man in jedem Fall sehen kann, dass die Frauen, die damals schwanger waren, diesen Hunger im Grunde, nicht, dass die Kinder ja diesen Hunger im Bauch erlitten haben und deshalb so alles verwerten, offenbar, was ihnen so an Nahrung zwischen die Zähne kommt und eben einfach zu Herzinfarkt, Diabetes und Fettleibigkeit neigen. Und aus dieser Studie, die nun eben schon ja einige Jahre, Jahrzehnte auch läuft, kann man sehen, dass das offenbar weitergegeben wird. Das ist alles noch nicht wasserdicht, weil wir natürlich hier ja auch erst in der 2. Generation sind und die 2. Generation noch so jung ist, dass sie noch nicht unbedingt Herzinfarkte bekommt. Aber die Daten deuten darauf hin.
Wobei das doch eine andere Art der Weitergabe ist, wenn Mütter schwanger sind und dann alles das, was sie selber erleben, natürlich auch über Hormone und über Dinge an ihre sozusagen Kinder, die bereits im Bauch sind, weitergeben.
Richtig.
Oder ob ich sage, das wird über die Keimbahn weitergegeben.
Richtig, aber das sind natürlich erstmal die Kinder, die da geboren wurden und dann geht es ja um die weiteren Generationen. Genau. Die dann immer noch, bei denen immer noch diese Effekte zu sehen sind.
Ja, wie Frau Bernd schon sagt, das sind sehr spannende Studien, aber wir sind erst bei der F2-Generation, also bei den Enkeln dieser von der Hungersnot betroffenen Menschen. Und auch das wäre wahrscheinlich dann eher korrelativ, weil natürlich dann dort verglichen wird, wie oft ist Fettleibigkeit vorhanden im Vergleich zu anderen Menschen, die zur gleichen Zeit da gelebt haben und so weiter. Und deshalb sind diese Studien an Menschen naturgemäß so schwierig zu machen, weil wir aus ethischen Gründen natürlich keine Menschen manipulieren können. Deshalb müssen wir Mäuse nehmen oder neue Modelle wie diese Fische entwickeln und so weiter.
Und sie sind wahrscheinlich auch deshalb schwierig, weil bei Menschen ja immer auch kulturelle Faktoren mit ins Spiel kommen. Also die ganze Generation prägt natürlich die Kinder, weil die traumatisierten Kinder von den Müttern, die haben natürlich auch psychisch in ihrer Kindheit andere Dinge erfahren. Also da spielen ja auch verschiedene, nicht nur unbedingt genetische Dinge eine Rolle.
Genau, ein kontrolliertes Experiment zu machen, wo man nur eine Variable ändert, kann man bei Menschen eben nicht machen.
Wenn ich dazu vielleicht kurz was anmerken darf, das ist genau der Punkt. Deshalb, die Vererbung wird beeinflusst, das ist völlig klar, aber auf welchem Weg diese Umweltanpassungen weiter vererbt werden, das ist bei Menschen noch nicht klar. Es kann eben diese wiederholte perinatale Prägung sein, also dass es neu gelernt wird. Es kann aber vielleicht auch eine transgenerationelle Epigenetik sein. Wahrscheinlich ist es beides. Und bei Tieren können Sie Studien machen, wie jetzt in München. Da können Sie einen erworbenen Diabetes bei der Elterngeneration auslösen. Sie können die Eizellen und die Samenzellen nehmen, können künstliche Befruchtung machen, können diese befruchteten Eier von Leihmüttern austragen lassen, die immer normaler ernährt werden. Und dann messen sie trotzdem in der nächsten Generation ein hohes Risiko für Diabetes oder für Übergewicht. Egal, ob nur der Vater, nur die Mutter das hatten. Wenn beide es hatten, dann ist es sogar noch stärker. Und das sind Parallelen. Und jetzt wird's spannend. Solche Dinge misst man, sieht man epidemiologisch natürlich alle auch bei Menschen. Und deshalb auch hier wieder, wir können Phänomene jetzt erklären, die wir uns vorher vielleicht so nicht erklären konnten.
Aber wie muss man sich das physiologisch vorstellen? Also wenn ich jetzt beim Thema Trauma bleibe, ich werde traumatisiert oder jemand wird traumatisiert, dann verändert sich in der Epigenetik der Gehirnzellen etwas, so nach meiner Vorstellung. Wie gelangt das jetzt, die Information in die Keimzellen, die das dann an die nächste Generation weitergibt?
Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Also wenn Sie eine schwangere Mutter sich vorstellen, wie jetzt zum Beispiel im Hungerwinter die Situation, dann sehen Sie ja nicht nur zwei Generationen vor sich, sondern zumindest, wenn sie Töchter bekommt, auch drei Generationen, weil in dem Embryo reift bereits die Eizelle für die nächste Generation heran. Hier könnte eine Möglichkeit sein, dass Informationen hineingelangen in das Ei, weil dieses sich gerade erst entwickelt. Und dann, wenn Organe sich entwickeln, Zellen sich entwickeln, sind sie besonders empfänglich für epigenetische Veränderungen. Bei der männlichen Linie gibt es Hinweise, dass besonders sensibel Männer reagieren auf Einflüsse aus der Zeit, wo ihre Samenvorläuferzellen reifen, also kurz vor der Pubertät. Das ist im Grunde genau das gleiche Muster. Und dann scheint auch noch sehr spannend zu sein, die Zeit vor der Zeugung, die ersten 3-4 Monate, wenn sozusagen dann tatsächlich die Samenzellen oder auch die Eizellen empfänglich sind. Also das ist noch sehr theoretisch, spekulativ, dass dann epigenetische Strukturen sich verändern. Sie können zum Beispiel aber in Samenzellen von Mäusen messen, dass andere MikroRNAs in diesen Samenzellen gebildet werden, wenn sie gestresst werden. MikroRNAs sind sozusagen epigenetische Botenstoffe. Und man ist inzwischen tatsächlich so weit, dass man diese 12 MikroRNAs isolieren kann und man spritzt nur diese 12 MikroRNAs in eine befruchtete Eizelle. Und die Kinder, die da auf die Art entstehen, verhalten sich traumatisiert, obwohl ihre Eltern nie traumatisiert worden sind.
Also ich glaube, das ist auch wichtig, was Sie gerade gesagt haben, denn während der Produktion von Ei- oder Samenzellen werden ja normalerweise alle diese epigenetischen Veränderungen, diese Methylgruppen weggewischt sozusagen. Aber diese Mikro-RNAs, das sind eben weitere Nachrichten, die neben der DNA, die auf dem Chromosom ist, in den Eizellen oder vielleicht Samenzellen mit weitergegeben werden.
Also aber Sie waren ja vorher eher skeptisch, Herr Meyer, als es um die Frage geht, werden diese Informationen tatsächlich an die nächsten Generationen weitergegeben?
Ja, ich meine, das ist alles sehr kompliziert und gerade bei Menschen sehr schwierig zu erforschen. Deshalb macht man es ja an Mäusen oder an Fischen oder anderen Organismen, um die Mechanismen zu verstehen und dann auch wirklich wasserdicht nachweisen zu können, dass dort ein Effekt vorhanden ist, ist, glaube ich, nicht bestritten. Nur die genauen Mechanismen sind sehr abhängig davon, von welchem Umwelteinfluss, Stress in diesem Fall, man spricht.
Nochmal ganz kurz zurück zu Darwin und Lamarck. Sie haben gesagt, also Darwin ist jetzt nicht widerlegt. Hat Lamarck dann trotzdem ein bisschen recht, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Es gibt ja die Neolamarckisten, die behaupten, das beeinflusst tatsächlich auch die Evolution. Da bin ich extrem skeptisch. Aber dass Umweltanpassungen vererbt werden können, an diesem Punkt hat Lamarck eindeutig recht gehabt.
Ich bin eher der Meinung, dass die Epigenetik eine Erweiterung des Verständnisses darstellt. Und in dem Sinne würde ich Herrn Spork zustimmen, dass die Epigenetik uns darüber nachdenken lässt, ob es andere Vererbungsmechanismen gibt, als die, die auf den Chromosomen vorhanden sind.
Was ich so wichtig finde an der Bewertung all dieser Dinge ist, es gibt im Grunde keine guten und keine schlechten Veränderungen. Ja, dass wir auch gerade bei der psychischen Gesundheit sagen können, gut, da gibt es vielleicht diese prägende Traumatisierung, die ich schon erfahren habe und die mich womöglich empfindlich macht. Aber empfindlich zu sein heißt ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ja, wenn ich als empfindlicher Mensch in einer schlimmen Umgebung groß werde und vielleicht in Aleppo sitze monatelang und mir die Bomben auf den Kopf fallen, dann ist das sicher eine ganz schwierige Voraussetzung, die ich da mit meinem Erbgut mitbekommen habe. Aber wenn ich als empfindlicher Mensch in eine liebevolle Familie hineingeboren werde, die mich fördert und päppelt und es mir gut gehen lässt, dann heißt ja sensibel sein, ich kann auch viel besser diese positiven Einflüsse nutzen und ich kann die umsetzen. Und also das finde ich ganz wichtig zu sagen. Epigenetische Veränderung heißt nicht zwangsläufig schlecht oder gut, sondern da kommt es dann auch wieder auf das Umfeld an und darauf, was ich daraus mache.
Ja, das ist sehr richtig, ja. Also ich glaube, dass dieses Kriegsbeispiel, das Sie genannt haben, die Kinder, die wir untersucht haben in unserer epigenetischen Studie, kamen ja aus so einem Kriegsgebiet.
In dem Fall nicht aus Syrien, sondern aus dem Balkan, also aus den Balkankriegen, ne?
Genau. Und wenn diese epigenetischen Veränderungen dazu führen, dass sie beispielsweise aggressiver sind, kann das möglicherweise unter diesen Kriegsbedingungen von Vorteil sein. Und dann in dem Sinne wären die epigenetischen Veränderungen adaptiv.
Was ganz spannend ist, das weiß man von Untersuchungen mit Holocaust-Überlebenden, ist, dass bei den Kindern die Anpassungen unter Umständen genau anders herumwirken als bei den Eltern. Also Holocaust-Überlebende sind oft besonders resilient. Das kann man auch epigenetisch an der Regulation eines Stressgens festmachen. Und die Kinder haben an der gleichen Stelle eine epigenetische Veränderung, aber in die andere Richtung. Das heißt, sie sind dann anfälliger für Stresskrankheiten und psychische Krankheiten. Das ist auch super spannend. Also weil Herr Mayer auch sagte, die Gene können wir uns nicht aussuchen. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb bin ich der Meinung, wir müssen ein anderes Gesundheitsverständnis haben, weil wir dürfen nicht Gesundheit immer als Gegenteil von Krankheit sehen. Wir sind so krankheitsfixiert. Wir suchen immer nur die Auslöser von Krankheiten, aber die sind oft zufällig oder vielleicht manchmal auch genetisch. Aber die Gesundheit ist ein Prozess, mit dem wir die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass diese Ereignisse eintreten. Um Stephen Jones, den Genetiker aus London, zu zitieren, der sagt, wir sollten endlich aufhören, verändern zu wollen, wie wir sind, sondern wir sollten damit beginnen, zu verändern, wie wir leben. Und das ist eine hochpolitische Aussage. Wenn wir die Gene verändern wollen mit Gentechnik, dann verändern wir immer nur, was wir sind. Dabei haben wir über die Epigenetik, hat die Biologie uns Schalter, Dimmer gegeben, die genau dafür da sind, darüber, wie wir leben, unsere Gene zu regulieren. Und die sollten wir lernen, wie wir diese für uns nutzen können. Herr Jones nennt immer das Beispiel, es gibt kaum einen Faktor, der einen großen Einfluss auf unsere Lebenserwartung hat, wie Wohlstand. Arme Menschen haben eine viel geringere Lebenserwartung. Das heißt, wir sollten gegen soziale Ungerechtigkeit anarbeiten. Wir sollten für mehr Wohlstand, für mehr Bildung sorgen. Und wir sollten natürlich gezielt Flüchtlinge, die zu uns kommen und traumatisiert worden sind, sollten wir helfen. Das sind hochpolitische Forderungen und die kann man alle aus diesen neuen Erkenntnissen ableiten.
Natürlich sollte man ein gesundes Leben leben und versuchen, Traumata zu vermeiden oder umzukehren. Also die Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen, natürlich. Nur können wir nichts daran ändern, dass wir unterschiedlich geboren werden oder in unterschiedlichen sozialen Familien aufwachsen. Ich bin immer noch der Ansicht, dass das Genom die allermeiste Information auch über unsere Gesundheit enthält. Das ist ja auch schon klar geworden. Es hängt sehr davon ab, wovon wir sprechen. Mhm. Wenn wir von Krebs reden oder wenn wir von Krebs wissen, der in einigen Fällen sehr klipp und klar, denken Sie an Brustkrebs, in einem bestimmten Prozentsatz von Brustkrebsfällen sind bestimmte Mutationen in bestimmten Genen vorhanden, das weiß man. Man hat keinen Einfluss darauf, wer einen zeugt, also man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Man zieht eine Karte in der Lotterie des Lebens und damit fängt man das Leben genetisch oder natürlich auch sozial in einer privilegierten oder weniger privilegierten Situation an. Und dann kann man natürlich versuchen, durch Kultur, durch Ernährung, durch Umwelteinflüsse genereller, sein Lotterielos ein bisschen besser zu gestalten. Aber ich bin immer noch der Ansicht, dass in vielerlei Hinsicht in unseren Genen steht, woran wir sterben werden. Und es gibt Schätzungen, dass 35% aller Todesursachen schon zum Zeitpunkt der Geburt feststehen. Also dass wir sozusagen mit diesem, wie ich sage, genetischen Los geboren sind, daran können wir nichts ändern. Aber das ändert nichts an der Tatsache, wo ich Herrn Spork zustimme, dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Los eingelöst wird, versuchen sollten zu verändern.
Ich danke Ihnen. Verändern Erfahrungen unser Erbgut? Die Erkenntnisse der Epigenetik waren das Thema im SWR2-Forum. Diskutiert haben Dr. Christina Berndt, Biochemikerin und Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, Professor Axel Meyer, Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz und Dr. Peter Spork, Biologe und Autor des gerade erschienenen Buches Gesundheit ist kein Zufall, wie das Leben unsere Gene prägt. Mein Name ist Gabor Pahl.